Freuet euch und hüpfet. Hast du aus Lukas 6 gelesen? Und warum sollten wir nicht Freude haben und hüpfen, wo wir als Gottes Ebenbild geschaffen sind? Und als der Herr den Menschen geschaffen hat, da hat er gesagt, es war sehr gut. Nicht gut, es war sehr gut. Aber ich gestehe euch, so ähnlich wie jetzt dein Wort heute Morgen, eine Herausforderung ist es das für mich auch. Wir haben doch jeden Grund, uns zu freuen und zu hüpfen. Alles war sehr gut, aber ich gestehe euch, ich fühle mich meistens nicht nach Hüpfen. Und viele Worte, die wir gehört haben, die sind schwer, die lasten auf mir. Wir sind allzumal Sünder. Wenn man das alles so erkennt, ja, dann führt es ja nicht dazu, dass wir mit Freude hüpfen oder das eben auch sind und ausstrahlen. Auf der anderen Seite bittet die Bibel aber uns, dass wir Licht und Salz in der Welt sind, dass wir unser Christsein mit Freuden leben sollen. Das kann man natürlich jetzt schon auch so ein bisschen auslegen, ja, das ist vielleicht die Freude auf die Ewigkeit und dann freuen wir uns dann. Aber wir haben ja einen Missionsbefehl. Wir sollen ja erkannt werden an der Liebe untereinander. Die Menschen sollen uns was ansehen. Also wir können uns nicht ganz darauf zurückziehen, dass die Freude allein in der Ewigkeit ist. Das ist mir eine große Herausforderung. Ich glaube wirklich, dass es unsere Aufgabe ist, dass andere sich fragen, wo kommt's her? Also, wenn ihr aus dem Holz seid, dann könnt ihr natürlich am Samstag in Nagold in die Fußgängerzone gehen oder am Kneipentag irgendwelche Türken oder was weiß ich. Also, wenn ihr aus dem Holz seid, ich gestehe es ehrlich, also fällt mir auch schwer. Aber ich glaube, das soll schon so sein, dass andere Menschen an unserem Leben freut und hüpfet, erkennen, dass wir anders sind. Aber ich fühle mich oft schlecht und sage mir, ich bin ein Sünder. Und dann fehlt mir diese Antriebskraft. Die Frage ist, wenn denn Gott uns so geschaffen hat, dass alles so gut war, dann muss es doch einen Weg geben. Im Prinzip müssen wir doch schon alles haben, was wir dazu brauchen. Schwierige Sache. Also ich war vor Jahren geschäftlich auf den Philippinen. Und wenn dann so ein Wochenende drin ist, ist ja toll, weil am Wochenende kann man irgend noch ein bisschen mal was anderes sehen als Besprechungsräume. Und dann habe ich am Sonntag gefragt, gibt es hier irgendwo eine Gemeinde? Da habe ich gesagt, ja, da gibt es was, aber ein bisschen außerhalb und dann musst du da... Es war eigentlich so ein Trampelpfad, so ein Busch, muss da so gehen. Und zum Glück ist einer mitgekommen, das hätte ich nie im Leben gefunden. War so, also war nicht so riesig ausgeschildert. Und als ich da ankam, hätte ich es nicht als eine Gemeinde erkannt. Die haben da mit irgendwelchen Wedeln und so Pfeiler. Zum Glück hat es nicht geweht oder geregnet oder irgendwas. Also total primitiv eigentlich. Und ich habe gedacht, jetzt bin ich aber gespannt. Aber ich sage was, ich hatte keinen Hut auf, mir wäre der Hut weggeflogen. Das war so unglaublich, mit welcher Inbrunst. Die sind beim Singen konnten die nicht sitzen bleiben. Das hat die von den Stühlen gerissen. Und das war also, da war so wirklich etwas los, wo ich dann gedacht habe, ach, das ist ja unglaublich. Unglaublich, was da strahlt. Was da rauskommt, ich weiß nicht, ihr Brasilien-Besucher, ob ihr Ähnliches erlebt habt. Und ich habe mich damals, ganz lange gefragt, wo kann das herkommen? Weil wenn ich die angucke, also mindestens die Hälfte der Leute, die da waren, die hatten ihre Sandalen aus alten Autoreifen geschnitzt. Die Sohle war Autoreifen und dann halt so ein Ding drüber und das waren ihre Schuhe. Und die hatten schon ein T-Shirt an, Aber das war wahrscheinlich das Einzige, was sie besaßen. Es war nicht so perfekt, aber okay. Aber die große Frage, die ich da hatte, ist, man habt ja doch mehr als ein paar Schuhe und das ist nicht aus Autoreifen gemacht. Wir alle hier, die wir sind. Ich habe mich da ernsthaft wirklich gefragt, ob die Tatsache, dass wir so viel haben, unser Problem ist. Weil, also im Vergleich zu uns, keiner von uns will so leben, wie die leben. Aber wenn ich deren Freude angeschaut habe, dann muss ich mich hinterm Ofen verkriechen. Und das, wie sie für den Herrn und für Jesus, und also eine Freude, das, was du heute gesagt hast und gelesen hast, und wozu wir in der Bergpredigt aufgefordert werden. Und ich glaube nicht, dass das nur so ein kaltes Wort ist, dass das so steht. Ich glaube, das will mit Geist erfüllt werden. Ich glaube, das ist die Aufgabe. Da fragen sich doch Eltern manchmal, wie schaffe ich es, dass ich meine Kinder recht erziehe? Weil das, was ich sage, das geht dann rein und es geht dann aus. Und wir wissen genau, wie es ist. Das muss vorgelebt werden. Nur wenn die sehen, dass ich selber vorlebe, was ich sage, haben wir eine Chance, dass das irgendwo eine Wirkung hat. Wenn wir das nicht vorleben, dann werden die das auch nicht hören können. Also ich denke, es ist etwas dran, dass unser Problem damit anfängt, mit dem Haben wollen. Ich habe gestern mit einer Kindergärtnerin mich kurz unterhalten. Und da gibt es halt, wenn es im Kindergarten gibt, dann ein tolles Spielzeug, das wollen alle haben. Und da prügeln die sich alle um das eine tolle Spielzeug. Das fängt ja schon mit den Kindern an. Haben wollen, haben wollen, haben wollen, haben wollen. Und verstecken, damit es kein anderer haben kann. Besitzen wollen. Die Werbung sagt es uns doch. Oder mein Auto, mein Haus, mein, alles mein. Das ist irgendwie doch ganz normal. Also auch in meinem Bekanntenkreis, klar, jetzt in meinem Alter, die meisten reden jetzt darüber, übers Alter und wie sie sich absichern. Hat mir einer erzählt, hat er Riesenprobleme, weil er sagt, alles geht kaputt, Gold ist das einzig Wahre. Aber jetzt hat er so viel Gold, das kann er daheim nimmer im Keller hinterm Stein haben. Also weil er sagt, das ist also viel zu gefährlich, jetzt muss er da in Tübingen in der Bank, muss er sich ein Schließfach, und das kostet ja auch wieder Geld, muss sich ein Schließfach, damit er da sein Gold. Also irgendwie ist irgendetwas, was uns Menschen umtreibt. Das Problem ist einfach, ja, haben wollen ist schon schlimm, aber nicht genug haben können, obwohl schon lässig genug da ist. Wir können alle mal durchzählen im Geiste, wie viele Paar Schuhe habt ihr? Oder sowas, T-Shirts, keine Ahnung. Nicht genug, mehr als nötig. Was sagt Paulus im Epheser 5,5 dazu? Sein: Ihr könnt sicher sein, dass kein unzüchtiger, unreiniger oder habgieriger Mensch. Ihr könnt sicher sein, dass kein habgieriger Mensch je das Reich Gottes und Christi miterben wird. Also wenn der Zusammenhang stimmt, dass unser Besitz, unsere Habe tatsächlich dämpft, was wir für den Herrn tun können, dann ist es ernst. Das Problem ist bloß, wenn einer mal hat, will er es ja nicht mehr hergeben. Also ein ernstes Thema. Habgier, Gier. Mit all solchen Sachen ist ja so, dass wir irgendwie selber nicht empfinden, dass wir das haben. Wenn wir mal aber auf den Haufen legen, was wir alles haben, würden wir vielleicht erschrecken. Ich war gestern bei meiner Mutter und da hat die gesagt, oje, oje, wenn ihr mal ausräumen müsst, was ich alles habe. Ja, das stimmt. Was sammelt sich alles so an? Im Monat, im Jahr, in einem Leben. Es richtet sich vielleicht nach der Größe der Wohnung. Und mancher, der ein Haus hat, der hat halt noch mehr. Hat er Platz dazu. Vielleicht ist dieses Habenwollen, ist diese Gier die Bremse. Vielleicht ist es das, was das Problem ist, was vielleicht unsere Kraft stört, unser Miteinander stört, sogar die Umwelt kaputt macht. Wenn man denkt, was wir alles haben, was das alles für Rohstoffe waren und was gebraucht wurde, um das herzustellen, brauchen wir es wirklich? Und dass diese Gier uns dann am Schluss auffrisst, ohne dass wir es merken oder wollen. Einfach nicht genug haben zu können. Also Gier ist ein schräges Wort oder Habgier. Aber interessanterweise ist die Bibel voll davon und darüber. Jesus selber hat mehr über Habgier geredet als über jede andere Sünde. Im Lukas 12,15 sagt er: Seht zu und hütet euch vor aller Habgier. Denn niemand lebt davon, dass er viele Güter hat. Natürlich redet er von einem Leben, das in die Ewigkeit geht. Niemand lebt davon, dass er viele Güter hat. Aber ich meine, das ist das, was die ganze Menschheit, das ganze Leben umtreibt. Dass man es alles hat. Erstaunlicherweise findest du mehr Bibelverse über das Besitzen als über das Glauben und das Beten. Und wenn Gott in seinem heiligen, inspirierten Wort so viel darüber geredet hat, dann reden wir zu wenig darüber. Es ist ja irgendwie ein bisschen immer so ein Thema, wo man vielleicht nicht so gern darüber redet. Die Bibel hat über 700 Bibelverse, in denen es um Besitz geht. Über 700. Und warum? Weil Gott eben weiß, dass wir erst die Dinge besitzen und dann besitzen die Dinge uns. Wir denken immer, dass das uns frei macht oder glücklich macht und dann besitzen sie uns. Das ist interessant, ich habe heute Morgen ein Bild meiner Tochter gesehen. Und da ist mir aufgefallen, dass links und rechts so eine weiße Schnur am Hals runterläuft. Und ich weiß noch genau, wie sehr sie Walkman oder so ein Ding haben wollte. Also in 9 von 10 Bildern sieht man diese weißen Schnüre. Wie scharf war die da drauf, dieses Ding zu haben? Und ich denke, was für ein Elend. Ich weiß noch, wie oft wir dann gesagt haben, jetzt fahren wir mal dahin und dorthin. Und die ganze Zeit war das Ding im Ohr und hat da irgendwas ins Ohr, keine Ahnung, Musik oder Hörbuch oder ich weiß nicht was. Vielleicht müssen wir mal darüber nachdenken. Wie sehr manches, auf das wir so hinterher sind, uns eine Bindung bringt und nicht die Freiheit bringt. Ganz besonders natürlich, ganz besonders, wenn es jetzt ums Allerkritischste geht, ums Geld. Erst sind wir Herren des Geldes und dann sind wir Knecht des Geldes. Ich sehe das selber, also vom HP, ich habe einen Kollegen, der hat eine riesen Abfindung und dann, was mache ich mit der Abfindung? Und dann hat er eine Wohnung verkauft, da kam noch mehr dazu. Jedes Mal, wenn ich sehe, das einzige Thema ist, was er jetzt wieder damit macht, wo es keine Zinsen gibt und was man damit anstellt. Das ist mächtige Unfreiheit, die da ist. Jesus ist da ganz klar, Matthäus 6,24, ihr kennt es. Niemand kann zwei Herren dienen. Aber wenn niemand zwei Herren dienen kann, dann heißt es auch, dass man eins loslassen muss. Und ich glaube, Mensch versucht, beides zu haben. Haben wollen und Freiheit in Gott. Will beides haben. Niemand kann zwei Herren dienen. Entweder wird er den einen hassen und den anderen lieben, oder er wird an den einen hangen hangen, ja, abhängig sein und den anderen verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und gleichzeitig dem Geld. Ich meine, das sind so klare Worte, aber irgendwie verstehen sie nicht. Oder? Na gut, vielleicht denkt ihr jetzt, alles klar, was jetzt kommt, ist klar. Geld ist böse, das ist alles böse. Gier ist eine Sünde, also tut Buße und spendet nachher frei. Viel. Dachten wir uns schon, oder? Das Übliche. Aber das Interessante ist ja, Geld ist ja nicht böse. Geld an sich ist nicht böse. Da muss man mal drüber nachdenken. Weil ich finde es auch ein interessanter Gedanke, dass wenn wir alles haben, was wir brauchen, dann ist ja an sich davon nichts böse. An sich. Irgendwie machen wir es böse. Da gibt es ja die Diskussion in Korinther 10, da wird darüber geredet, was alles so schlecht ist. Also, boah, isst bloß kein Schweinefleisch und die Blutwurst und boah, und da ist doch ein Tag, an dem du was halten musst. Also, da wird eine Riesendiskussion angefacht darüber, jetzt, was da gut und schlecht und irgendwas ist. Der Paulus sagt dann ganz klar, Vers 23, alles ist erlaubt, aber nicht alles dient dem Guten. Alles ist erlaubt, aber nicht alles baut auf. Also, Gottes Schöpfung war sehr gut und alles ist im Prinzip gut, aber was bringt es übel, wenn die Gewichte verschoben sind? Das ist zu viel davon. Also kürzlich, ja, ihr wisst ja, ich hatte Geburtstag, jemand hat gedacht, was ganz Gesundes, irgendwelche ganz besondere Gummibärle, die also kein Zucker und nur Fruchtsaft oder irgendwas. Und da habe ich gedacht, das muss ich mal testen. Ich gestehe ja, so Gummibärle ab und zu, habe ich so ein Gummibärle, mal ein rotes, mal ein weißes, mal ein grünes. Nach diesen drei Gummibärchen habe ich gedacht, boah, der Fruchtgeschmack ist ja richtig so. Ich gestehe es euch, das Ding war hinterher leer. Aber eine halbe Stunde danach habe ich gedacht, da braut sich was zusammen. Als ob ihr einen Blähbauch gekriegt hättet. Dann habe ich auf dieser Packung gelesen, Vorsicht, ein zu viel Verzehr kann zu Problemen, habe ich natürlich hinterher gelesen. Da habe ich gedacht, das ist ja unglaublich, wer isst denn sowas, wo sowas draufsteht? Aber ich meine, ich habe es schon vernichtet gehabt. Es hat mich dann einige Mühe gekostet, das Problem wieder. Ja. Ich meine, hätte ich das bei den drei gelassen, wäre das alles ja kein Problem gewesen. Und ich denke, das ist eine ganz wichtige Erkenntnis. Weil, wie ich am Anfang gesagt habe, manchmal fühle ich mich so schlecht. Und wenn man das alles hört, mit den Sünden, was man alles hat. Aber vielleicht ist es so, dass alle Dinge, die wir haben, sind an sich gut, aber es kommt auf die Menge an. Auf die Menge und das Motiv kommt es an bei diesen Sachen. Weil hinter jeder Sache, die am Ende schlecht ist, steckt in der richtigen Menge auch was Gutes. Und ich will euch damit trösten und mich damit trösten, weil ich will ja hier nicht rausgehen und mich wieder schlechter fühlen als vorher. Ich meine, ja, die Bibel hat harte Wahrheiten, aber es ist ja wichtig, mit welchem Werkzeug wollen wir denn unsere Aufgabe bewältigen? Da müssen wir zuerst auch einfach mal sehen, eigentlich ist schon alles gut. Jetzt müssen wir halt mit der Menge irgendwie richtig umgehen. Und vielleicht kann man auch die Energie, die hinter den Dingen stecken, die uns so antreiben, nutzen, um was Gutes zu tun. Und dazu möchte ich heute Morgen aufrufen. Also können wir zunächst mal fragen, gibt es denn hinter diesem Haben-Wollen, gibt es dahinter auch eine positive Kraft? Weil es ist eine Kraft. Da können wir die Kraft doch nutzen. Zum Beispiel, okay, ich habe Verantwortung für mein Leben. Ich selber habe Familie, habe Verantwortung für Familie. dann ist es doch auch gut, wenn ich diese Energie dazu nutze, hier eine ordentliche Versorgung für die Familie zu haben. Keine Überversorgung, aber dass es stimmt einfach, eine ordentliche Versorgung. Sodass wir vielleicht mit dieser Energie dafür sorgen können, einfach das Geschenk Gottes der Natur und das wir haben, damit ordentlich umzugehen. Ein anderes Thema, zum Beispiel, die Bibel redet über Wollust. Also kann ein mächtiges Problem sein. Aber woher kommt das Wort her? Aus Wohl und Lust. Wo kommt die Sexualität her? Wer hat die Ehe gestiftet? Wer will, dass die Erde fruchtbar sei und mehret euch? Also im rechten Maß an der richtigen Stelle in der Ehe, wo es hingehört, ist diese Lust göttlich. Es tut mir leid, es ist so. Das will er so. Und da gehört es hin und da ist richtig. Nur wenn wir jetzt, so wie mit dem Haben, mit diesen Themen, wenn wir immer nur an diese schlechte Seite denken, dann ist unser Gottesdienst so, dass einer kommt und sagt, das sind aber traurige Christen. Da denke ich wieder zurück, wie mich das beeindruckt hat auf den Philippinen. Wo ich denke, ja, die haben vielleicht das rechte Maß. Gerade das, was sie brauchen. Mehr haben sie nicht und sie sind glücklich damit. Ein bisschen schwieriger vielleicht jetzt mit so einem Thema wie Wut. Ja, Wut ist nicht gut, ist eine Sünde. Aber das ist ja, da steckt ja eine Kraft dahinter. Eine Kraft. Weil ich sage jetzt, okay, was für eine Kraft brauche ich denn, dass ich jetzt am Samstag in die Fußgängerzone gehe und den Mumm habe und dahin stehe und was sage? Ja, vielleicht diese Energie gegen das Taube, dass da keiner hört, dass diese Errettung nicht gesucht wird, gegen die Sünde, die da ist. Es steckt ja eine Energie dahinter, die an sich gut ist. Denn Gott hat uns geschaffen damit und es kommt in uns, dass es gut ist. Wo es schlecht ist, natürlich, wenn du dem freien Lauf lässt und deine Kinder verprügelst, obwohl sie es nicht verdient haben. Ja, das ist nicht gut. Und Friedesmann sagt es immer, unser größtes Problem ist unser Stolz. Aber auch da habe ich die Frage, wenn ich am Samstag, ich nehme mal lieber das gleiche Beispiel jetzt, weil mich das so beeindruckt hat mit dem Samstag, da ist auch meine Frage, ja, also wenn ich selber als Person unter den Teppich krieche mit meinem Selbstwertgefühl, ja, dann werde ich mich nie mal hinstellen und sagen, hast du mal über Jesus nachgedacht? Ich brauche schon ein gewisses Selbstwertgefühl. Natürlich, wenn ich das übertreibe und mich für den Allergrößten halte, das ist schlecht. Aber es ist mir ganz wichtig, wir müssen ja die Aufgaben, die Gott uns gegeben hat, mit dem, was er uns gegeben hat, lösen. Und wenn aber alles, was er uns gegeben hat, wir nur in diesem negativen Licht sehen, nein, ich darf nicht wirklich selbstbewusst sein. Natürlich darfst du selbstbewusst sein. Sollst halt nicht übertreiben, weil du sollst ja, geht hinaus in alle Welt. Wenn deine Füße nicht tragen dich in alle Welt, dann haben wir auch eine wichtige Aufgabe nicht getan. Und so glaube ich, dass die Lebensenergie hinter diesem Haben wollen, die ist Versorgung. Also das Positive, der positive Anteil ist Versorgung. Und nur wenn wir das haben, dann werden wir da auch ein Herz dafür haben, auch für andere eine Versorgung haben zu können. Also auch nur wenn wir jetzt nicht den ganzen Tag unsere Energie darauf verwenden müssen, diese Versorgung zu schaffen, werden wir überhaupt zum anderen kommen. Also ich denke, wie war das früher, als wir noch Jäger und Sammler waren? Ja, die hatten nichts anderes den ganzen Tag zu tun, als zu gucken. Wo finde ich einen alten Hasen, der sich erlegen lässt? Oder wo finde ich die Bären, die da noch hängen, damit ich überhaupt... Ich meine, die konnten wenig an große Pläne, Gemeindehaus bauen oder irgendwas denken, weil sie nur damit beschäftigt waren. Es gibt Menschen, und ich denke, das ist halt so, so hat Gott es verteilt, die an Mancher ist eben ein bisschen selbstbewusster, da geht er nach Nagold in die Fußgängerzone und mancher, der hat die Versorgung auf dem Herzen und der guckt dann, dass sie immer Kuchen haben am Sonntag und dass, ja, dass andere versorgt sind und sorgt sich dafür. Und vielleicht ist es wichtig, dass wir daran denken, dass diese Dinge im Grund alles Geschenk Gottes an dich sind, damit du deine Aufgabe erfüllen kannst. Und die Frage ist einfach nur, wofür setzt du sie ein? Wofür oder für wen setzt du sie ein? Und so ist es so irgendwie, wie beim zu viel, da ist es schlecht, dass beides so nah beieinander ist. Etwas, was für Gottes Werk dient und etwas, was der Teufel nutzt, weil er dann das zu viel in dir fordert, dass dann etwas zu einem Laster wird, was eigentlich eine Tugend sein kann. Das ist ja das Schwierige in unserem Leben, dass es halt nicht so einfach auseinanderzuhalten ist und es ist nicht so einfach, hier den Schnitt zu ziehen. Können wir nicht einfach uns zurückziehen, ins Kloster die Tür zu machen und sagen, lass mal Ruhe, ist mir zu kompliziert. Das so ist unser Leben, dass wir diese Mitte, da wo es richtig ist, jeden Tag finden müssen mit unseren Gaben und Begabungen. Weil am Ende sind es die gleichen Energien, die da sind, die uns treiben, die gleichen Gaben, die da sind. Der Unterschied ist, wie du sie und für wen du sie einsetzt. Wenn es dir nur um deine eigene Haut geht, dann wird es schnell zur Sünde. Wenn du die aber einsetzt für die anderen, zum Wohl der anderen, dann ist es eine positive Lebensenergie. Weil das Motto des Habenwollens, das in der Gier endet, das ist immer mehr haben wollen für mich. Für mich. Der mit seinem Geldsäckel, der da nichts hat, willst du die Hälfte haben, dann kann er ein kleineres Schließfach nehmen. Die Idee ist da nicht kommen. So ist es ja nicht. Der diese Gier hat, der hockt auf seinem Säckel. Und das Motto dieser positiven Energie ist, das ist eben teile mit den anderen. Erinnert ihr euch? Urgemeinde am Anfang, als sie zusammen waren, teile mit den anderen. Und so am Ende ist es ja verrückt, dass man das eigene Glück nie auf dem direkten Weg findet, indem man immer mehr für sich selber haben will. Dass man das eigene Glück nur über den Umweg findet, dass man teilt mit anderen. Nur wenn wir teilen, werden wir selber reicher. Das geht in so einen Gierschädel nicht. Nein, das ist unlogisch. Das ist unlogisch. Hauptsache, mein Säckel ist voll, da fühle ich mich wohl. Aber so ist es nicht. Weil guckt um euch, guckt in euer Leben. Was sind die glücklichsten Menschen? Das sind Menschen, die anderen Menschen helfen. Das sind die glücklichsten Menschen, die großzügig sind. Also dieser eine, der da nicht weiß, wie er mit dem Geld umgeht, das ist ein reicher Mann vor der Welt, das ist ein reicher Mann, das ist ein Millionär. Aber ich sage euch, der ist unglücklich. Ich kann nicht sehen, dass der glücklich ist. Wenn ich den vergleiche mit diesen Philippinen auf ihren Autoreifen, da kann der heimgehen. Hat er keine Chance. Da kann der heimgehen. Gier macht unglücklich, teilen macht glücklich. Und so einfach ist es im Leben und so schwer ist es im Leben. 1. Korinther 10, was haben wir gehört, was hat Paulus gesagt? Alles ist erlaubt. Aber was sagt er dann? Niemand sucht das Seine, sondern was dem anderen dient. Aber das ist unmöglich, oder? Das ist unmöglich. Wie die Bibel auch sagt, du sollst den anderen höher achten als dich selbst, das geht doch gar nicht. Ich bin mir doch das Wichtigste. Wie kann ich den anderen als wichtiger ansehen als mich? Ich bitte dich, erstmal muss ich satt sein, bevor der was kriegt, oder? Das Vespa reicht für mich, kann ich nicht heilen. Das ist sowas von gegen diese Natur. Niemand sucht das Seine. Natürlich suchen wir das Seine, das Unsere. Was heißt denn das praktisch für unser Leben? Wir müssen an der richtigen Stelle investieren. Jetzt kommen wir wieder zum Geld. Also es ist halt schon wirklich so. Also am Geld kannst du viel entdecken. Geh doch mal zu einem, der sagt, er ist dein Freund und sagt, ich brauche 100.000, kannst du mir geben. Probier's mal, wen du findest. Probier's mal, wäre hochinteressant. Da scheidet sich dann die Freundschaft, wenn es ums Geld geht. Weil so viel haben wir doch nicht. Also wir haben zwar mehr, als wir brauchen, aber investieren. Wir reden ja, nachher geht es auch hier rum, um Kollekte einsammeln. Wir reden über den Zehnten, über das Spenden. Und das ist ja so oft etwas Schweres, oder? Da kommt so eine schwere Stimmung auf. Jetzt geht es ans Geld. Jetzt geht es an den Geldbeutel. Ja, ist ernst. Vielleicht auch ein bisschen gezwungen. Vielleicht hat man dann schlechtes Gewissen. Ob das jetzt wirklich passend ist. Zum Glück sieht man in den Beutel den Nein, da weiß man nicht, was einer oder keine Ahnung. Schwere Sache. Armer Christ. Ich muss opfern. Opfern ist ja schon ein schweres Wort, ein schwieriges Wort. Jetzt aber, wo bleibt denn da die Freude? Wo ist da die Freude? Hast du schon mal einen richtig laut lachen sehen, als er einen Hunderter reingesteckt hat? Vielleicht hat noch keiner einen Hunderter rein, ich weiß es nicht. Aber wo bleibt die Dankbarkeit, der Unternehmergeist? Was sagt Paulus in 2. Korinther 9? So habe ich es nun für nötig angesehen, die Brüder zu ermahnen, dass sie voranzögen zu euch, um eure angekündigte Segensgabe, also Geldsammlung, vorher bereitzustellen, freiwillig vorher bereitzustellen, sodass sie bereit liegt als eine Gabe des Segens und nicht eine Gabe des Geizes. Eine Gabe des Segens und nicht eine Gabe des Geizes. So ein Hoseknopf klingelt auch. So Geizes, also möglichst wenig. Ich meine aber dies, sagt der Paulus, wer da kärglich sät, ihr wisst schon, der wird auch kärglich ernten. Und wer da sät im Segen, der wird auch im Segen ernten. Ein jeder, wie er sich's im Herzen, in der Freude, im Überfluss vorgenommen hat, nicht mit Unwillen oder Zwang. Ihr wisst schon, denn einen fröhlichen Geber. Ich meine, das Thema passt doch gar nicht zusammen, oder? Spenden, Kollekte und irgendwas und jetzt fröhlich, das passt doch nicht zusammen. Irgendwie. Sagt er weiter. Gott aber kann machen, dass alle Gnade unter euch reichlich sei, damit ihr in allen Dingen alle Zeit volle Genüge habt und noch reich seid zu jedem guten Werk. Hey, das zeigt dein Glauben. Kannst du den Glauben ablesen, was da reinkommt in meine Spende, die er bitte vorbereitet. Oh, jetzt habe ich meinen Geldbeutel vergessen. Die er vorbereitet. Da sagt er, hey, wir haben so einen großen Gott, der so einen Segen ausschütten kann. Da sagt er, okay, wenn du so ein Endeklemmer bist, ja, mei. Kann Gott ja gar nicht richtig großzügig sein, oder? Wenn er dir gibt, so wie du dich verhältst, kann er nicht großzügig sein. Das, was er hier sagt, das sagt uns, dass es jetzt beim Opfer nicht um ein Opfer geht. Das ist kein Opfer. Das geht ja nicht darum, dass man Gott irgendwie gut stimmen muss. Am Ende, es geht auch nicht darum, dass man sagt, oh, jetzt müssen wir halt schon gucken, dass die Gemeinde überlebt. Es geht nicht darum, irgendwie zu leiden für den Herrn oder gar eine Bestrafung. Jetzt muss ich ein Opfer geben. Nach der Bibel ist diese Sammlung, ist das Zusammenlegen, ein Werk der Dankbarkeit. Ist eine Investition zurück zum anderen, zu Gott, zu seinem Werk. Das kann man ja selber mal drüber nachdenken. Die Bibel sagt ja, muss nicht lange überlegen, ich denke so 10%. Ne? So 10% jeden Monat im Reich Gottes zu investieren. Warum? Ganz einfach, weil Gott es sagt. Malachi 3,10. Bringt den Zehnten unverkürzt in den Tempel. Nichts in der Bibel ist umsonst geschrieben. Da wird sich Gott was dabei gedacht haben. Und wie schön, dass er uns das Nachdenken abgenommen hat. Dass er das einfach vorschlägt. Warum? Ja, weil es frei macht, haben wir doch drüber nachgedacht, dass Geld einfach auch bindet. Es bindet. Und das Geben macht frei. Und indem wir den Zehnten unseres Einkommens geben, zeigen wir auch, wer der Chef auf unserem Konto ist. Wenn man am Anfang des Monats 10% wegnimmt, dann kriegt der Chef, das ist der Chef des Kontos. Und da freuen wir uns an den 90. Ist ja eigentlich besser als andersrum. Warum soll man das tun? Weil ein Segen drauf liegt. Was haben wir gehört? Wer spärlich sät, wird spärlich ernten. Und wer mit vollen Händen sät, der wird eine reiche Ernte bekommen. In Malachi 3,10, wo es heißt, bringt den Zehnten, heißt es da, und prüft mich hierin, spricht der Herr, ob ich euch nicht des Himmels Fenster auftun werde und Segen herabschütten werde in Fülle. Also wenn wir Lebensenergie, einfach Freude für den Herrn spüren, dann haben wir heute eine gute Nachricht. Wir dürfen und werden auch noch mehr empfangen, solange die Bedingung stimmt, dass wir halt auch an den anderen denken und da großzügig sind. Wenn wir das, was wir empfangen, mit den anderen teilen. Und dann wäre es gut, dass wir nach guten Investitionsmöglichkeiten suchen, wo wir das erreichen können. Und wo wir uns fragen können, okay, wo kann ich etwas tun, um Gottes Werk voranzubringen? Wo ist gut investiert dieses Hab und Gut, das Gott mir anvertraut hat? Die Bibel, da ist es schon wichtig, aber die Worte sind immer so, die sind glasklar und hammerhart. Also der Anlagebanker der Bibel ist Jesus. Und er gibt jetzt einen Anlagetipp für uns Banker. Was sagt er in Lukas 12? Verkauft, was ihr habt und gebt Almosen. Das ist ein Anlagetipp für unser Haben, Haben, Haben. Verkauft, was ihr habt und gebt Almosen. Macht euch Säckel, die nicht veraltern. Einen Schatz, der nimmer abnimmt im Himmel, da kein Dieb kommt und den keine Motten fressen. Denn wo euer Schatz ist, da wird auch euer Herz sein. Das unterschätzen wir vielleicht. Deshalb wollen wir mehr vom Himmel auf Erden spüren, dann sollten wir in die himmlische Bank investieren und den Anlagetipp von Jesus nutzen. Weil einfach da, wo unser Schatz ist, ist unser Herz. Ich denke, es ist ganz wichtig, dass wir das einfach wissen. Wir haben, was wir brauchen. Gott hat Großes mit uns vor. Wir sind sein Bodenpersonal. Hat Jesus gesagt, okay, ich gehe jetzt. Ich komme zwar irgendwann mal wieder, aber solange ich fort bin, hey, seid ihr mein Bodenpersonal. Und wir sind von Gott erwählte Priester, Könige. Wir sind geboren für den Thron. Das erzählt Jesus ein Gleichnis und er fing an, zu ihnen in Gleichnissen zu reden. Ein Mensch pflanzte einen Weinberg und zog einen Zaun darum und grub eine Kelter und baute einen Turm und verpachtete ihn an Weingärtner und ging außer Landes. Und er sandte, als die Zeit kam, einen Knecht zu den Weingärtnern, damit er von den Weingärtnern seinen Anteil an den Früchten des Weinbergs nähme. Das ist ein Gleichnis, ihr wisst schon, das hat mit Haben zu tun, das hat mit uns zu tun, das hat mit Jesus zu tun, das hat ganz viel mit uns zu tun. Er will ja nur einen Anteil, der will nicht alles haben, er will einen Anteil. Was passiert? Dann nahmen sie ihn, schlugen ihn und schickten ihn mit leeren Händen fort. Abermals sandte er zu ihnen einen anderen Knecht. Dem schlugen sie auf den Kopf und schmähten ihn. Hau doch ab, was willst denn du hier? Und er sandte einen anderen, den töteten sie. Und viele andere. Die einen schlugen sie, die anderen töteten sie. Da hatte er noch einen, den geliebten Sohn. Den sandte er als Letzten zu ihnen und sagte sich, sie werden sich vor meinem Sohn scheuen. Sie aber, die Weingärtner, sprachen untereinander, dies ist der Erbe, kommt, lasst uns ihn töten, so wird das Erbe unser sein. Und sie nahmen ihn, töteten ihn und warfen ihn hinaus vor den Weinberg. Was wird nun der Herr des Weinbergs tun? Er wird kommen und die Weingärtner umbringen und den Weingarten anderen geben. Markus 12. Dein Leben, mein Leben, unser Leben, das ist der Weinberg, den Gott uns anvertraut hat. Die Gaben, die Zeit, die wir haben, der Besitz. Am Ende sind wir nicht Besitzer unseres Lebens. Es ist ein anderer, der das geschenkt hat. Unser Leben wurde uns von Gott anvertraut. Er kannte dich, bevor du geboren warst. Er kannte deine Werke, die er dir bereitet hat, die du finden sollst auf diesem Lebensweg. Kein Zufall. Er hat dir diesen Weinberg gegeben. Wir sind da keine Sklaven, die nichts zu sagen haben. Wir sind geschaffen nach seinem Ebenbild, mit vielen Dingen ausgerüstet, die uns helfen, diesen Weinberg ordentlich zu bestellen. Und da sind wir jetzt Verwalter. Du bist Verwalter deines Lebens. Nur der Mensch lebt es so, als ob es keinen Eigentümer gäbe. Den gibt es aber. Wir sind Chef, solange der Besitzer nicht da ist. Und wir sitzen auf dem Thron unseres Weinbergs. Das ist gut und schlecht, weil so mancher, der auf dem Thron sitzt, vergisst, dass er ihm nicht gehört. Aber es ist auch wichtig, dass du auf dem Thron sitzt, damit du aus dem Weinberg was Rechtes tust. Soll ja Frucht bringen, der Weinberg. Und die Berufung über deinem Leben ist, dass du herausgerufen bist, Verwalter zu sein, auf dem Thron zu sitzen, etwas Ordentliches zu tun. Er hat uns, dir, mir, unser Leben anvertraut, auch die Welt anvertraut. Wir sollen sie uns untertan machen, sollen ordentlich damit umgehen. Das Schicksal dieser Welt, deines Lebens, ist in deine Hand gelegt. Und unsere Aufgabe ist es, den Weinberg zu bearbeiten. Ja, da gibt es dann ein paar Fleißige und da gibt es ein paar nicht so Fleißige, wo es nicht so gut aussieht in dem Weinberg. Und so mancher vergisst schnell, dass er nur Verwalter ist, dass der Weinberg uns nicht gehört, dass das alles, ist alles geliehen. Ist alles geliehen. Wenn dieser Tübinger dann mal gehen muss, dann wird das Schließfach bleiben und sein Gold da drin. Das nimmt er nicht mit. Ist alles geliehen. Und dann berichtet dieses Gleichnis von Jesus, dass uns ja, Erinnerungen, Mahnungen, Boten, sagt er, dass uns Boten begegnen auf unserem Lebensweg, wo sich vielleicht unser Gewissen regt. Ein Bibelwort, über das wir vielleicht heute den ganzen Tag nachdenken. Oder wir sehen eine Not, die uns ans Herz geht, die uns einfach daran erinnert, dass unsere Aufgabe ist, zu teilen und nicht drauf sitzen zu bleiben. Und Gott bittet uns darum, dass wir sagen, okay, ich will ja, dass du gut versorgt bist, aber ich will auch, das gehört dazu. Das ist doch, was wollen Eltern mit Kindern? Wir wollen doch lernen, dass Kinder teilen. Da merkt man schon, wie schwer es denen fällt. Wenn die den Lutscher mal, wie kann man einen Lutscher teilen, oder? Wie schwer das fällt dann, wirklich zu teilen. Wir sollen einen Teil dem Besitzer des Weinbergs zurückgeben. Und die Frage ist, was machen wir mit den Erinnerungen, mit den Boden? Wie die Kinder da rein, da raus oder die Ohren zustopfen? Im übertragenen Sinn, wir überhören die Botschaft oder töten wir den Botschafter sogar. Das Ernste der Botschaft heute Morgen ist es, dass es Gott nicht egal ist, wie wir mit unserem Weinberg umgehen. Es ist ihm nicht egal. Die harte Sache der Geschichte ist, dass es den Tag geben wird, wo dieser Besitzer kommt und Rechenschaft von dir haben will, wie du mit dem Weinberg umgegangen bist, den er dir anvertraut hat. Weil er hat uns geschaffen mit allem, was wir brauchen, damit es ordentlich ist. Wir haben alles, was es braucht, um ein gottgefälliges Leben zu leben. Und es ist einfach nur wichtig, wie wir diese Dinge einsetzen. Dass es nicht nur bei uns bleibt. Dass wir ein Herz für den anderen haben. Dass wir bereit sind, einfach Not zu sehen und zu helfen, etwas zu tun. Dass es nicht dabei bleibt, dass wir es nur für uns tun, im Übermaß. Und dann kommt die Freude, wenn diese Bindung weg ist. Wenn durch dieses Geben, Geben ist seliger als Nehmen, dieses Geben uns einfach eine Freude gibt, die das Geldsäckel und die das uns nicht geben kann. Und vielleicht können wir dann hüpfen, befreit, weil der Besitz nicht so an uns rumhängt, hüpfen und freudig sein, damit andere Menschen ja, durch dieses Geberherz, das wir haben, einfach teilhaben können an der Freude, die da ist. Philipper 4,7, und der Friede Gottes, der höher ist als alle menschliche Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen. Ich bete noch mit uns. Ja, Vater, wir danken dir dafür, dass alles einem so großen Plan folgt, dass nichts Zufall ist. Wir danken dir dafür, dass du einen Plan für uns hast, für unser Leben hast. Und wir danken dir dafür, dass du uns den Plan sogar mitgeteilt hast in deinem heiligen Wort. Und Vater, du hast uns so geschaffen, dass alles da ist. Und bitte gib du uns da eine Freude damit, mit diesen Gaben, damit wir sie zur Frucht einsetzen, dass wir sie gerne einsetzen. Ja, lass doch uns aufstehen aus diesem kleinen Haben zum Geben. Vater, wir danken dir dafür, dass du uns so viele Segen versprochen hast. Lass sie uns doch ergreifen. Wir danken dir für die große Liebe, für die große Geduld, dass wir jeden Tag neu uns mehr ausrichten können und dürfen auf dich. Vergib uns, wenn wir falsche Wege gegangen sind. Vergib uns, wenn wir ein kleines Herz haben oder hatten. Und hilf uns dabei, auf dich zuzugehen, der du alles schenken möchtest. Wir bitten um deinen Segen für einen jeden und beten durch Jesus. Amen.